Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die SPD hat es geschafft. Endlich, sie regiert und zwar alleine. Zumindest bei Twitter. Gleich 4 SPD-Hashtags trenden da nämlich. Das bedeutet, viele verwenden die. Das ist das Regieren im kleinen Sinne. Hashtag SPD-PC17, Hashtag Martin Schulz, Hashtag SPD-Parteitag, Hashtag Vereinten Staaten von Europa. Das alles schauen wir uns heute Abend in Hashtag Redaktionskonferenz an mit Pascal Fischer.
Hallo.
Lol, schön, dass du dabei bist. Thilo Jan ist mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
330.000 Mal. So oft soll allein in diesem Jahr die Waffenruhe in der Ostukraine gebrochen worden sein. Das sagt zumindest die OSZE, die es dort beobachtet. Seit 3 Jahren kämpfen ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegeneinander. Über 10.000 Menschen sind dabei schon gestorben. Wie kann eine friedliche Lösung aussehen? Darüber haben heute in Wien wieder mal 40 Außenminister diskutiert und tun es auch noch. Unter anderem ist mit dabei Rex Tillerson aus den USA und Sergej Lavrov aus Russland. Nur, dass es im Osten der Ukraine Frieden gibt, das scheint weit weg. Jemand, der diesen Konflikt täglich in seiner Familie erlebt, ist Wassili Golot. Schönen guten Abend, Wassili.
Hi, Thilo.
Wassili Golot, 24 Jahre, Journalist, lebt in Köln. Seine Mutter kommt aus Russland, seine Großeltern leben noch immer dort. Sein Vater ist aus der Ukraine. Wassili ist ebenfalls in der Ukraine geboren und dazu wohnt sein Onkel auf der Krim. Wenn beide Familienteile aufeinandertreffen, dann ist Streit vorprogrammiert.
Wassili, wir haben schon oft miteinander gesprochen, während in Deutschland der Konflikt aus den Medien ja eher selten auftaucht. Wie sehr beschäftigt er deine Familie?
Emotional natürlich sehr, weil er für uns ständig präsent ist. Meine Großeltern, die in Russland leben, bekommen jeden Tag Bilder präsentiert über das Staatsfernsehen mit teilweise verzerrten Informationen. Darüber sprechen wir sicherlich ja noch gleich. Aber die haben eine ganz klare Emotionslage und einen ganz klaren Blick auf diesen Konflikt. Mein Vater lebt zwar in Deutschland, hat aber den größten Teil seines Lebens in der Ukraine verbracht. Der will, dass dieses Land sich demokratisiert, verfolgt das natürlich gebannt, ist auch emotional. Wir reden auch mit ihm mehr über ukrainische Politik als über deutsche Politik. Von daher ist dieser Konflikt natürlich ständig präsent.
Fangen wir an mit der russischen Familienseite. Wie bewerten die die Situation in der Ukraine? Was glauben die, wie der Konflikt dort gelöst werden kann?
Ich habe erst heute wieder mit meiner Oma und mit meinem Opa telefoniert und die sagen, naja, es ist ja wohl klar, dass Donetsk und Lugansk nie wieder zur Ukraine gehören werden, weil die Menschen dort, die haben gar keine Lust, zu diesem verrückten Land zu gehören. Die ukrainische Armee hält sich ja auch nicht an Absprachen, sagen die, dass eben die Informationen, die sie aus dem Fernsehen bekommen, das ist das Minsker Abkommen, auf das beide Seiten ja immer wieder verweisen. Beide Seiten sagen immer wieder, das Minsker Abkommen muss eingehalten werden. Meine Oma sagt auch, ja, das ist ja eine instabile Situation und sie spricht von Bardak, das heißt übersetzt so viel wie Chaos. Und es ist so ein bisschen ein Blick auf die Ukraine von oben herab. Natürlich hat sie extremes Mitleid mit den Menschen vor Ort. Sie sagt, Krieg sollte dort nicht sein und Russland ist ja auch das einzige Land, was versucht, dieses Blutvergießen dort zu beenden und humanitär. Also das eben diese russische Perspektive, die über das Staatsfernsehen an die Menschen gelangt.
Auch wenn dein Vater in Deutschland lebt, ist er ja trotzdem überzeugter Ukrainer. Nennt er das alles, was da passiert, auch Chaos oder wie ist seine Haltung?
Er würde, glaube ich, nicht von Chaos sprechen, aber er ist natürlich auch unzufrieden. Er würde sich in der Ukraine insgesamt eine stabilere Situation wünschen. Es ist kein Geheimnis, dass es dort noch immer große Probleme mit Korruption gibt. Reformen, die längst fällig waren, passieren nicht wirklich. Ökonomisch ist es für die Menschen verdammt hart. Alles ist teurer geworden. Der Lebensstandard sinkt. Dann kommen immer wieder solche politischen Nickeligkeiten dazu, dass Michael Saakaschwili, der ehemalige georgische Präsident, irgendwie den jetzigen ukrainischen Präsidenten Poroschenko stürzen will und ihm eben Korruption vorwirft. Es fließt extrem viel Geld in den Krieg in der Ostukraine, ungefähr 20% des Haushalts. Das sind natürlich auch Sachen, die ihm bewusst sind und die er keineswegs gut findet.
Unter diesem Konflikt leidet ja im Endeffekt die ganze Ukraine. Wie schildert denn deine Familie, wie sehr betrifft es sie?
Ich habe in der Ostukraine, wo unmittelbar noch immer immer Menschen sterben, glücklicherweise keine Familie. Ich selber bin in Kharkiv geboren. Da haben wir auch immer noch viele Freunde und entfernte Verwandtschaft. Die beobachten das natürlich auch über das Fernsehen, über die Nachrichten, was dort in Donetsk und Lugansk vor allem passiert. Und weiß ich nicht, finden keine Worte dafür. Ich meine, wie soll man Krieg auch beschreiben? Wer will schon in seinem Land Krieg haben? Mhm. Sie selber können eben nur unmittelbar sagen, wie sich ihr Lebensstandard ändert und der sieht halt auch nicht gut aus. Mhm. Die wünschen sich, dass die Ukraine ein selbstständiges europäisches Land wird, aber sehen, dass diese ganzen Reformprozesse eben schleppend vorangehen.
Okay, jetzt, Wassili, hast du natürlich als Mediator eine besondere Rolle. Vielleicht hören Russland und die Ukraine auch zu. Wie würdest du vermitteln? Was ist die Lösung deiner Meinung nach?
Wenn ich das lösen könnte. Also die Lösung ist erstmal ein verbales Abrüsten meiner Meinung nach. Also diese Fehlinformationen, die vor allem aus meiner Sicht auf russischer Seite sehr stark gestreut werden, sollten aufhören. Beide Seiten sollten tatsächlich sich das Minsker Abkommen nochmal durchlesen, ganz genau, und überlegen, ob sie wirklich ihre Punkte einhalten. Das, was ich persönlich feststelle, ist, auf ukrainischer Seite, vor allem die Zivilgesellschaft, ist sehr stark und auch sehr reflektiert. Die sehen, dass es Probleme gibt, die benennen diese Probleme beim Namen, die haben aber relativ unfähige Politiker, das muss man so sagen, die nicht in der Lage sind, diese Probleme zu beheben. Mhm. Auf russischer Seite dagegen ist die Zivilgesellschaft so, wir machen nichts Schlechtes, wir helfen nur. Wir haben auch keinen Dopingskandal, das wird von außen an uns herangetragen. Und ich wünsche mir eine gewisse Reflektiertheit auf beiden Seiten und ein bisschen mehr Vernunft.
Wassili Golot trägt den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in der Familie. Ganz lieben Dank für das Interview und dir hoffentlich ein ruhiges Weihnachtsfest. Da können wir das nächste Mal drüber sprechen, wie das dann bei euch so läuft.
Ja, sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die Geschichte, die kennt ihr vielleicht. Handy wird geklaut. Der Dieb macht noch fleißig Fotos und lädt die Bilder dann in die Cloud hoch. Und das sieht dann wiederum der Beklaute und stellt die Fotos online. Und damit stellt er schön den Dieb bloß. In der Story, die wir jetzt für euch haben, ist es ein bisschen ähnlicher. Allerdings macht der Beklaute, wenn man so will, geradezu Hochliteratur aus dem Handyinhalt. Und der bringt es als Buch raus, Pascal, ne?
Ja klar, am Anfang war es auch hier wieder so, Smartphone weg, und zwar das vom Designer Lukas Adolfi aus Leipzig. Aber die Polizei hat das sichergestellt und nach einigen Monaten kriegt jetzt der Lukas Adolfi es von der Polizei wieder und merkt, die Diebe haben ordentlich gechattet mit dem Ding. Hunderte Nachrichten über 2 Wochen, ziemlich privat sind
was
da drauf.
Was steht drin? Sag's uns.
Ja, das Blog Urban Shit nennt es eine Real-Life-Seifenoper. Ja, also Fragen nach Sex auf dem Parkplatz, wer hat nach welcher Stunde die Schule aus und Messages von Mutti nicht zu vergessen. Also es kommen dann auch noch vor Marco, Toni, Paul, Jana, Anne, Lara, Maria, Lea, Caro.
Das Buch würde ich niemals lesen. Viel zu viele Personen, die da drin stecken. Klammer auf.
Ja, aber brauchst keine Sorge haben. Hinten ist so eine Figurenliste drin, wie in einem ganz klassischen Dostojewski-Roman. Also Zentralfigur ist Marco. Dann gibt's noch seine Kumpel, Ex-Freundin, jetzige Freundin, Freundin mit gewissen Vorzügen, noch eine Freundin mit gewissen Vorzügen und so weiter.
Also Lukas Adolfi hat das jetzt in den Literaturhimmel erhoben. Mal gucken, wann es rezensiert wird. Wie sieht das Ding dann eigentlich aus?
Ja, ist ganz witzig. Im Stil eines Reklamheftchens hat er das aufgemacht. Gelb, weiß unterlegt, Autor und Titel, dann in schwarz, also Zitat, verschiedene Autoren heißen die Autoren und der Titel, die Cops haben mein Handy. Innen dann auch nochmal der Hinweis, zum Buch gebe es keinen Lektüre-Schlüssel. Es sei die durchgesehene Ausgabe 2017.
Wo kriegt man das?
Ja, über den Autor Lukas Adolfi. Kannst du googeln, seine Homepage. Laut Urban Shit werden die Exemplare aber schon knapp.
Vielleicht gibt es ja auch bald ein Theaterstück, ne? Man weiß es ja. Jemand wurde sein Handy geklaut, er bekommt es wieder inklusive dem Chatprotokoll des Diebes und veröffentlicht erstmal schön den Inhalt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es ist Bundesparteitag der SPD. 600 Menschen in einem großen Saal in Berlin und alle haben heute auf die Rede von SPD-Chef Martin Schulz geschaut und gewartet. Leni Breyermeier, Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg, hat die Rede sehr gut gefallen.
Er hat heute eine gute Rede gehalten. Ich wähle ihn nachher zum Vorsitzenden. Und würden wir nachher Gandhi zum Vorsitzenden wählen, Genossinnen und Genossen, in einem Dreivierteljahr wird er auch durchgenudelt. Lasst uns gucken, dass wir vorankommen. Glück auf.
Der Steiger kam dann erstmal nicht, dafür aber ganz viele andere Visionen, die es bei der SPD momentan gibt. Und die schauen wir uns an, zusammen mit Mario Dobowiszek. Er verfolgt die Veranstaltung für Deutschlandfunk Nova. Schönen guten Abend, Mario.
Schönen guten Abend.
Martin Schulz hat also 75 Minuten lang geredet und er hat sich auch für das schlechte Abschneiden der SPD entschuldigt. Nimmt er das komplett auf seine Kappe?
Ja, das tut er absolut. Er zeigt Demut gleich am Anfang seiner Rede und entschuldigt sich. Und das kommt auch ziemlich gut an bei den Delegierten hier. Er bezieht die Wahlschlappe auf sich selber und auch auf die Partei. Das muss man dazu sagen. Da hören wir mal kurz rein.
Lasst uns aufhören, auf Umfragen zu starren oder auf den Zeitgeist. Für den Zustand der SPD, das müssen wir uns selbst sagen, für unseren Zustand ist nicht Angela Merkel zuständig, auch nicht die Große Koalition und auch nicht der Neoliberalismus und auch nicht die Medien. Für den Zustand unserer Partei sind wir selbst zuständig. Und wenn wir zu uns selbst zurückkehren, dann werden wir auch wieder stark.
Ja, und genau das, dafür wirbt er. Keine rückwärtsgewandte Debatte mehr. Aus Fehlern lernen, sagt er. Nach vorne blicken mit Visionen und mit der Zukunft. Das will Schulz, das will er weiter als Parteichef. Und da soll nicht Gandhi gewählt werden, um das nochmal aufzugreifen, was wir gerade gehört haben, sondern er will selber gewählt werden.
Mhm. Jetzt schauen wir nochmal ein bisschen drauf. Er hat ja auch wohl gesprochen von ergebnisoffenen Gesprächen, was die Regierungsbildung mit der Union angeht. Das sehen die Jusos ja so ein bisschen anders. Wie viel Rückhalt hat er in seiner eigenen Partei?
Genau, in Zahlen kann ich das noch nicht sagen, denn die Abstimmung über die Anträge, sie hat noch nicht einmal begonnen. Daran sieht man schon, wie intensiv hier die Debatte war. Und jedes Mal, wenn er das Wort GroKo auch nur irgendwie in den Mund genommen hat, dann ging ein Raunen durch den Saal. Erstmal betretenes Schweigen, dann ein Raunen, dann ganz zaghafter Applaus. Also das war schon richtig zu spüren, wie schwer sich die SPD sich das hier macht heute Abend. Aber sein Auftreten war interessant. Strammer Schritt zum roten Rednerpult, weißes Hemd, schwarzer Anzug, blaue Krawatte, die Farben der Union. Könnte man sagen, vielleicht auch mit Absicht. Seine stärksten Gegner hier in der Partei, das sind die Parteilinken, aber auch die Jungen, die Jusos, die Jungsozialisten, allen voran ihr neuer Chef. Und der heißt Kevin Kühnert und der hat hier heute richtig aufgetrumpft.
Ich bin nicht in diese Partei eingetreten, um mit ihr Opposition zu machen. Aber ich bin auch nicht in sie eingetreten, um sie immer wieder gegen die gleiche Wand rennen zu sehen. Und das sage ich auch als Vertreter dieser Jugendorganisation. Wir, die wir hier in 15, 20 Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt.
Also große Sorgen auch hier, auch bei den Jungen vor allem. Immer wieder ging das dann heute Abend hin und her, stundenlang debattiert. Über 50 Delegierte kommen ans Mikrofon. Auch die Minderheitsregierung findet Fürsprecher, zum Beispiel Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, Ministerpräsidentin da. Und Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles versucht den Delegierten die Angst vorm Regieren zu nehmen. Und das zeigt sie, ja, sagen wir mal, in ihrer ganz eigenen Art. Wir erinnern uns an die Pippi Langstrumpf aus dem Bundestag und so ähnlich klang das heute auch.
Die haben in der letzten Kurve schon nach Jamaika geblinzelt und Teilzeit, Vollzeit nicht mehr gemacht und die Solidarrente einen unschönen Tod sterben lassen. Ja, weil sie nämlich gedacht haben, sie brauchen uns nicht mehr. Aber die SPD wird gebraucht. Becci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Und darum muss es gehen. Keine Angst, sondern Selbstbewusstsein und ergebnisoffen.
Also Becci an die Union. Ne? Mit dem Finger hat sie auf die Union gezeigt und gleichzeitig dann die Kernbotschaft der Parteiforderin heute Abend rund um Martin Schulz. Ergebnis, offene Gespräche und zwar garantiert.
Ist ja nur mal zu hoffen, dass die Union jetzt nicht edgy sagt auf Badgy. Schulz hat auch von den Vereinigten Staaten von Europa wohl gesprochen. Was hat es genau damit auf sich?
Ja, Europa ist für Schulz ein Kernthema. Er ist ja ein Mann Europas, war im Europaparlament. Und den Namen Emmanuel Macron aus Frankreich, den hat er heute zwar nicht erwähnt, aber es ist schon genau das, was er meint. Es sind die Vorschläge, die in die gleichen Richtungen gehen. Er hat heute gesagt, schaut nach Polen, schaut nach Ungarn. Das hat er gesagt, ultranationalistische schotten sich da ab mit einem Weltbild von gestern. Und da müssen wir umsteuern. Wer das ignoriert, der verspielt die Zukunft des gesamten Kontinents. Und das heißt, er will Europa vertiefen, die Institutionen Institutionen will er stärken, also weg von diesem Abschotten, weg von diesem Nationalismus, wieder zurück zu diesem europäischen Gedanken. Und er will dafür einen neuen Verfassungsvertrag haben. Wir erinnern uns, wie schwer das war, diesen letzten Verfassungsvertrag, den Verfassungsvertrag von dem Vertrag von Lissabon auf die Spur zu bringen. Mhm. Aber er sagt heute ganz klar, wer am Ende nicht mitmachen will, der soll dann bitte schön die EU verlassen, genau wie Großbritannien.
Die SPD hat Parteitag in Berlin und wird sich noch entscheiden, wie und ob Koalitionsgespräche mit der Union laufen können und sollen. Für Deutschlandfunk Nova war das live aus Berlin Mario Dobowiszek.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So viel Gemeinsamkeit war selten. Gabriel in Deutschland, Macron in Frankreich, May in Großbritannien und die komplett ganze arabische Welt sagen, Trump, das war keine gute Idee, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen. Getan hat er es aber dann trotzdem gestern Abend. Es gibt auch Nachrichten von ersten Zusammenstößen an der Grenze im Westjordanland zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten. Was bedeutet Trumps Entscheidung denn eigentlich für die Palästinenser? Das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, zusammen mit unserem Korrespondenten in Israel, mit Benjamin Hammer. Grüß dich, Benjamin.
Hallo.
Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas hat zur Intifada aufgerufen. Was bedeutet das genau?
Ja, das könnte die Region in eine ganz, ganz schwere Krise stürzen. Intifada, sich erheben, loswerden, abschütteln. Ein arabisches Wort. Und wenn wir an die letzte Intifada denken, die 2000 losging, dann war das eines der düstersten Kapitel dieser Region. Da gab es tausende Todesopfer auf beiden Seiten. Es ist zu befürchten, dass die Hamas so etwas meint, zumindest was den Grad der Gewalt angeht. Jetzt fragen sich hier viele, kommt es zu dieser Intifada? Und das ist eine ganz schwierige Frage. Die Frage ist, wie viel Rückhalt hat die Hamas in der palästinensischen Bevölkerung und gibt es in der palästinensischen Bevölkerung den Rückhalt für so eine Intifada, die ja dann auch wieder Leid über die palästinensische Bevölkerung bringen kann, wenn Israel reagiert? Da kann man hoffen, vielleicht, dass sich die ganze Region daran erinnert, was für ein düsteres Kapitel das war und dass es nicht zu einem erneuten Ausbruch, zu einer erneuten Intifada kommt.
Jetzt ist schon von Streiks und Protestmärschen zu lesen. Wie ist denn aktuell die Lage in Israel und den Autonomiegebieten?
Ja, es gab mehrere Ausschreitungen. Du hast das angesprochen. An vielen Orten im Westjordanland, im Palästinensischen und im Gazastreifen. Da haben die Leute amerikanische Fahnen verbrannt, Bilder von Donald Trump. Es soll 50 bis 100 Verletzte gegeben haben auf palästinensischer Seite bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten. Das sind verschiedene Angaben von verschiedenen Agenturen. Da geht es um Tränengas, um Gummigeschosse. Das ist alles, und jetzt muss ich das vorsichtig ausdrücken, noch relativ ruhig geblieben dafür, dass es da so markige Worte vom Hamas-Chef heute gab. Morgen das Freitagsgebet, das ist immer ein heikler Termin, ein heikler Tag, da könnte es zu weiteren Ausschreitungen kommen.
Das ist ja nun mal die Hamas, die da zu den Protesten auch gewaltsam aufruft. Wie geht denn die Fatah, die ja ein bisschen gemildert gilt, damit um?
Also es gibt sehr markige und sehr heftige Worte auch von Fatah-Vertretern, aber zu einer Intifada hat sie nicht aufgerufen. Es gibt innerhalb der Fatah-Partei schon viele Vertreter, die sagen, wir müssen unsere Ziele friedlich erreichen. Ganz der Gewalt schwören die aber auch nicht ab. Die Fatah-Jugend zum Beispiel, die beteiligt sich an diesen Tagen des Zorns, die jetzt aufgerufen worden sind. Und da geht es auch um Gewalt, ganz klar. Insgesamt muss man sagen, Mahmoud Abbas, der palästinensische Präsident, hat kaum noch Rückhalt in der Bevölkerung. Aber der gilt schon auch als gemäßigter Vertreter, der einen gewaltlosen Widerstand propagiert.
Die beiden Organisationen, Hamas und Fatah, waren ja jahrelang im Konflikt. Aber dann in diesem Jahr sind ja die Friedensgespräche vorangebracht worden, vorangekommen. Wie wirkt sich denn eigentlich jetzt die US-Entscheidung auf die Beziehung zwischen Hamas und Fatah aus?
Ja, in letzter Zeit hat's total gehakt mit dieser Versöhnung. Eigentlich sollte die Übergabe an die palästinensische Autonomiebehörde von Abbas im Gazastreifen, die Kontrolle, die sollte schon geschehen, wurde verschoben. Es hat gehakt, es gab Streit, zum Beispiel um die Frage, wer denn die Waffen im Gazastreifen kontrolliert. Jetzt könnte es so sein, dass dieser Streit, dieser Ärger über Trump die beiden Gruppen zusammenschweißt, weil man sich bewusst ist, wir haben da ein gemeinsames Problem.
Ach, die beiden Gruppen gehen zusammen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es den Keil da reintreibt. Hätten die sich nicht sowieso auf Regierung im nächsten Jahr geeinigt? Nee?
Ja, das war längst nicht ausgemacht. Jetzt soll es irgendwie am Sonntag soweit sein, dass diese palästinensische Autonomiebehörde im Gazastreifen die Kontrolle übernimmt. Da waren aber sehr, sehr viele Beobachter und ich auch ziemlich skeptisch. Und jetzt müssen wir mal gucken. Aber so ein gemeinsamer Gegner, ob das jetzt Trump ist oder ob das Israel ist, der kann eben zusammenschweißen, sowohl die palästinensische Gesellschaft als auch Hamas und Fatah. Aber na klar, du hast völlig recht, ohne Gewehr, das ist in dieser Region immer ein bisschen schwierig mit genauen Prognosen.
Das, was Trump gemacht hat, sei eine Kriegserklärung gegen die Palästinenser. So sagt es zumindest der Chef der Hamas-Information. Waren das von unserem Korrespondenten aus Israel, von Benjamin Hammer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jetzt sprechen wir über das Time Magazine. Das Time Magazine hat die MeToo-Bewegung in diesem Jahr zur Person of the Year ernannt. The Silent Breakers, wie sie im Magazin tituliert werden. Also keine Einzelpersonen wie Trump oder Merkel oder Mahatma Gandhi in der Vergangenheit, sondern Hunderttausende, die eben so stark waren, ihre Geschichte online zu erzählen. Erwähnt wird im Text des Time Magazine auch Terry Reintke, Grünabgeordnete im EU-Parlament, und dort hat Terry Reintke von ihrem schrecklichen Erlebnis eines Übergriffs auch erzählt.
A month ago I was walking home from a night out with friends and while I was approaching Duisburg Main Station, a guy came up to me from the back very suddenly without me seeing him beforehand and grabbed me between my legs. And I turned around, I was in complete shock, I was in outrage. I tried to run after him and scream at him, curse at him, only with one thought in my head that if I scare him enough, he will not do this to any other woman again in his life.
In Duisburg wurde sie von einem Mann begrapscht. Diese Rede hat im EU-Parlament viele bewegt. Terry ist 30 Jahre alt. Ich habe heute mit ihr gesprochen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns duzen. Und ich wollte von ihr wissen, wie es denn dazu kam, dass sie ihre Geschichte vor dem EU-Parlament erzählen durfte.
Ich habe die Geschichte im Zuge einer Debatte zur Istanbul-Konvention erzählt. Die Istanbul-Konvention ist eine internationale Konvention zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen. Und dann habe ich meine eigene Geschichte erzählt, einfach weil ich es wichtig finde, dass solche politischen Debatten nicht nur immer über die anderen geführt werden, sondern dass auch eben eigene Geschichten darin vorkommen. Und vor allem bei mir wichtig war, dass dieses Problem Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt, dass es nicht mehr nur als ein individuelles Problem gesehen wird, sondern dass sehen wir, dass es ein strukturelles Problem ist und dass wir deshalb auch politisch dagegen vorgehen müssen. Aber ich glaube, das sieht man auch in dem Video. Mich hat es schon auch einige Überwindung gekostet, darüber zu reden, weil das natürlich eine gewisse Verletzbarkeit nach sich zieht, wenn man sich hinstellt und von solchen Erfahrungen spricht in so einem Plenum.
Ist auf jeden Fall schon ganz schön mutig von dir. Jetzt hast du auch eine Petition gestartet, gerichtet an den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Da heißt es drin, auch im Parlament kommt es regelmäßig zu sexuellen Übergriffen. Was hast du da schon miterlebt?
Also ich selber bin hier nicht sexuell belästigt worden. Ich bin in Duisburg sexuell belästigt worden, nachts auf der Straße. Es ist aber an der Tagesordnung. Also es ist was in allen Institutionen, in allen gesellschaftlichen Bereichen immer wieder passiert und eben auch hier im Europäischen Parlament. Und es ist sehr, sehr lange wenig bis gar nichts dagegen getan worden. Es war ja meines Erachtens nach vielleicht auch ein bisschen ein akzeptiertes Problem, wo man eben sehr viel Aufwand betreiben müsste, um da wirklich was gegen zu tun. Und dann hat ja im Zuge der MeToo-Kampagne haben einige Frauen anonym sich bei Journalisten gemeldet und darüber ist dann berichtet worden. Und das hat für uns dann nochmal den allerletzten Punkt erreicht, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt hier im Europäischen Parlament auch was machen.
Du forderst in dieser Petition auch, dass die EU-Kommission endlich eine Richtlinie gegen Gewalt gegen Frauen vorlegt. Du forderst also das Ende. Wie soll das konkret kommen?
Also eine Sache, die auch in Deutschland gerade im letzten Jahr ein großes Thema war, ist zum Beispiel sowas wie, dass es eine klare Definition von Vergewaltigung als nicht konsensuellen sexuellen Handlungen gibt. Das war im deutschen Sexualstrafrecht bis dato eben nicht der Fall. Auch zum Beispiel, dass sowas wie Angrapschen eben auch eine Straftat ist und nicht was, was man als Frau einfach irgendwie so akzeptieren muss. Das sind wichtige gesetzliche Änderungen, die es in Deutschland eben erst sehr, sehr spät gegeben hat und die es in einigen EU-Mitgliedstaaten bis heute nicht gibt. Und da könnte die Kommission mit einer Richtlinie klar sagen, da muss was gemacht werden, da müssen dann eben im Zweifel auch Gesetze weiter verschärft werden.
Und dazu hast du unter anderem auch den Hashtag MeTooEU gegründet. Warum nicht einfach alles unter MeToo?
Weil es wichtig war, auch nochmal klarzumachen, dass die Europäische Union hier eine Rolle hat. Einmal natürlich die Debatte hier im Europäischen Parlament, dass wir hier vor Ort wirklich was verändern müssen. Aber auch zweitens, dass wir uns in diesen Diskussionen nicht immer nur zurückziehen können und sagen können, das müssen aber die Mitgliedstaaten machen, sondern dass es eben ein gesamtes europäisches Problem und Thema sein sollte. Und deshalb wollten wir mit diesem Hashtag MeTooEU das nochmal klar machen.
Mit dem Blick auf den Hashtag MeToo, der ja unter anderem auch bei der Familienministerin Barley dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, es muss jetzt Konsequenzen auch geben. Was ist deine Einschätzung? Wie hat sich dieser Hashtag entwickelt?
Also ich bin, oder es freut mich sehr, dass es so eine große Wucht und so eine große Schlagkraft entwickelt hat. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, weil nur wenn wir darüber reden, können diese Probleme, die da sind und die eben häufig in so einer, ja, mit sehr viel Angst und sehr viel Scham belasteten Bereichen stattfinden, können wir die endlich ans Tageslicht holen und dann auch wirklich dagegen vorgehen.
Terry Reinke, Grünabgeordnete im EU-Parlament, ist unter anderem vom Time Magazine zur Person of the Year ausgezeichnet worden. Sie ist Teil der MeToo-Bewegung und versucht im EU-Parlament gegen sexuelle Belästigung vorzugehen. Ganz lieben Dank und nochmal Gratulation, Terry.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, es ist gerade wieder rote Linienzeit. Dass Trump die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt, da ist für den türkischen Staatschef Erdogan und für viele andere auch die rote Linie überschritten. Einige Politiker von CDU, CSU oder SPD nennen rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen bei möglichen Koalitionsverhandlungen. Und für den einen persönlich ist vielleicht die Kippe vor der Haustür das Überschreiten der roten Linie des Nachbarn. Wir verwenden diesen Begriff rote Linie oft für Tabubrüche, für Grenzüberschreitungen oder Regelverletzungen. Pascal hat sich auf die Spuren gemacht. Wo kommt es eigentlich her? Von wann stammt die rote Linie?
Ja, das ist noch Anfang, erstes Drittel des 20. Jahrhunderts. Es ist im Grunde eine Geschichte über Ölgesellschaften und ihren Einfluss im Nahen Osten nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, begrenzt von einer roten Linie. Also kurz gesagt, im Irak hatte man damals Öl gefunden und dann stritten sich allerlei Unternehmen aus westlichen Ländern um Fördergenehmigungen.
Wer denn da so?
Ja, das waren zum Beispiel die Vorläufer der britischen BP, dann die Shell, also britisch-niederländisch, auch noch der französische Vorläufer der Total. Ja, und dann gab es noch 5 amerikanische, das wurden dann später nur noch 2, Standard Oil und das spätere Esso. Und insbesondere die Amerikaner, die waren so ein bisschen böse, die haben nämlich gesagt, warum teilen sich jetzt eigentlich die Europäer, vor allem die Briten, diesen Kuchen auf, wo wir doch auch mitgewonnen haben im Ersten Weltkrieg.
Wer war denn dann der Schlichter, wer hat geschlichtet, wer war der Dealmaker?
Ja, der heißt Kallust Gulbenkian, das war ein armenischer Ölhändler, der hatte schon 1912 gedacht, hey, das Osmanische Reich, das soll mir eine Erlaubnis zur Ölförderung geben. Via Turkish Petroleum Company, TPC. Es kam dann aber erstmal der Erste Weltkrieg dazwischen, aber der Mann hielt weiterhin alle Fäden in der Hand und hat dann mit all diesen Unternehmen, die sich da gestritten haben, ein Konsortium gebildet. Inklusive er selbst übrigens, mit Beteiligung von schlappen 5%. Naja, und die Idee war dann, jetzt fördern die eben alle zusammen Öl. Da hat man sich dann hingesetzt, 1928 war es mittlerweile schon, im belgischen Ostende. Und das hat mir Jürgen Blank von der Uni Kaiserslautern erzählt, der ist Wirtschaftshistoriker und irgendwann kam es dann eben zu diesem denkwürdigen Moment.
Und nachdem man dann so ein bisschen sich vielleicht auch gegenseitig zugeprostet hat, hat dann Mr. 5%, Kallust Gulbenkian, einfach einen roten Stift gezogen, mit ein bisschen zittriger Hand auf der Landkarte dann das Gebiet des Osmanischen Reiches eingezeichnet und gesagt, das ist jetzt das Gebiet, in dem machen wir jetzt alles zusammen und da darf keiner allein irgendetwas machen.
Also ungefähr Osmanisches Reich heißt in den Grenzen von 1914. Ganz grob arabische Halbinsel plus heutige Türkei. Ohne Kuwait, ohne Bahrain. Heute sagen auch andere Quellen, das hatte man eigentlich schon vorher verhandelt. Auf jeden Fall war das jetzt das Red Line Agreement.
Weil jemand mit einem roten Stift auf einer Karte eine Linie eingezeichnet hat, haben wir heute diese Redewendung, ja. Oder was so ist. Gab es denn da eigentlich auch Strafen dafür? Wenn man die irgendwo woanders gebohrt hat, wo man nicht durfte?
Wenn man dann eben überschritten hat. Ja. Nö, hat mir Jürgen Blank gesagt, weil das ja eigentlich eine gemeinschaftliche Unternehmung war.
Das ist eher ein Gentleman Agreement gewesen, weil man alles über jeden wusste, was gemeinsam gefördert wird, weil keiner konnte für sich mehr fördern, ohne dass der andere das mitbekommt, also hat man es nicht gemacht. War sehr stark eingebunden in den Kartellregeln.
Ja, jeder wusste einfach, wie viel gefördert wurde. Die Marktanteile waren auch aufgeteilt und das ist schon seltsam. Ne? Heute klingt rote Linie so nach Streit. Damals war das eigentlich eher eine fast harmonische Übereinkunft.
Ja, wenn man Gentleman Agreement da sagt. Ja. Also Streit gab es dadurch nicht durchs Übertreten, ja?
Ja, doch, Streit gab es dann schon noch, wenn man nämlich gesehen hat, der Strich, dieser rote Strich war zu breit.
Da der Stift ziemlich breit gewesen ist, gab es dann nachher immer noch ein paar Streitigkeiten, wo das Gebiet dann gerade ist und ob das links oder rechts dann doch noch gefördert werden durfte, was dann Einfallstor für andere, vor allen Dingen auch amerikanische Ölgesellschaften gewesen ist, die sich dann nachdem in Bahrain oder auch in Kuwait dann gütlich getan haben.
Ja, also auch da geopolitische Aufteilung durch einen zittrigen Stift. Das hat ja noch die jüngere Geschichte mitgeprägt, zum Beispiel in den Konflikten um Irak und Kuwait. Auch da, wie so oft, ne? Rote Linien sind nicht fein und dünn und klar. Rote Linien haben eigentlich einen Graubereich.
Wie lange hat das Agreement dann damals gehalten?
Ja, nur bis 1948, denn in Saudi-Arabien wurde noch viel, viel mehr Öl gefunden und dann kamen weitere zwei Ölunternehmen aus den USA, Texaco und Sokol, die haben rumgebohrt und die waren aber nicht in diesem Red Line Agreement. Naja, da war einfach viel mehr zu holen jetzt in Saudi-Arabien. Da sind schließlich die zwei anderen US-Unternehmen aus diesem Red Line Agreement ausgebrochen. Und diese vier haben dann zusammen Aramco gegründet. Das ist mittlerweile der größte Erdölkonzern der Welt. Und der Rest dieses Red Line Agreements, der galt dann eben nicht mehr für Saudi-Arabien. Das erklärt dann auch so ein bisschen diese Sonderstellung der Amerikaner in Saudi-Arabien eben. Ne? Also auch da wurde die rote Linie einfach wieder neu gezogen.
Also wir halten fest, rote Linien stammen aus der Zeit, in der der Nahe Osten neu geordnet wurde, was vor allem die Ölförderung betrifft. Wobei die roten Linien allerdings gerne auch mal überschritten und neu gezogen wurden.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Schachspielen, das können Computer längst besser als Menschen. Programmierer versuchen aber immer noch einen draufzusetzen. Forscher der Firma DeepMind schreiben jetzt, dass ihr Programm AlphaGo Zero die bisher weltbeste Schachsoftware Stockfish geschlagen hat. Insgesamt spielten die Programme 100 Spiele gegeneinander. 28 Spiele gewann AlphaGo Zero, die restlichen endeten unentschieden. Das Besondere daran, die künstliche Intelligenz hatte sich das Spielen selbst beigebracht. Um Stockfish zu schlagen, brauchte die Software nur ein paar Stunden Training. AlphaGo Zero hat auch selbstständig gelernt, andere Brettspiele zu spielen, war in Turnieren gegen andere Programme aber nicht ganz so erfolgreich. Die Ergebnisse der Tests haben die Programmierer auf archive.org veröffentlicht. Die Studie muss aber noch von unabhängigen Forschern bewertet werden. Die Bluterkrankheit ist für Betroffene eine schwere Belastung. Sie brauchen zum Beispiel lebenslang Spritzen, damit sie nicht verbluten. Darin ist ein Protein, das die Blutgerinnung ermöglicht und das ihr eigener Körper nicht bilden kann. Forscher suchen schon lange nach Möglichkeiten, die Krankheit mit einer Gentherapie zu behandeln. Und jetzt gibt es vielversprechende Ergebnisse. In den USA sind 10 Männer mit Hämophilie B mit einer Gentherapie behandelt und ein halbes bis anderthalb Jahre lang beobachtet worden. Bei allen 10 gab es deutliche Verbesserungen. 9 hatten gar keine Blutungen mehr, 8 brauchten keine Gerinnungsfaktoren mehr und die anderen beiden nur noch sehr wenige. Es wurden allerdings auch Nebenwirkungen beobachtet, unter anderem erhöhte Leberwerte. Die ließen sich aber behandeln. Die Langzeitfolgen der Behandlung müssen aber noch untersucht werden. Die Therapie funktioniert so. Die Erbinformation für das Gen, das den Betroffenen fehlt, wird in die Leber geschleust. Das sorgt dann offenbar dafür, dass die Leber den fehlenden Gerinnungsfaktor bildet. Sie sollen Hunde von Gelenkschmerzen befreien oder ihnen ständige Furcht nehmen. Die Medikamente auf Marihuana-Basis, die ein Tierarzt in den USA verkauft. Der Veterinär testet verschiedene solcher Mittel in seiner Praxis mit Namen wie Up and Moving oder Calm and Quiet. Er verkauft sie als Cremes, Pulver oder Öle. Sie alle enthalten den Wirkstoff CBD, eine nicht psychoaktive Komponente von Marihuana. Ob diese Medikamente den Hunden wirklich helfen, können Wissenschaftler bisher nicht bestätigen, weil es an Forschungsergebnissen fehlt. Mehrere Universitäten wie die Colorado State und die University of Pennsylvania haben laufende Untersuchungen zu CBD zum Teil oder komplett eingestellt. US-Gesetze stuften den Wirkstoff vergangenes Jahr als illegale Droge ein. Die Unis hatten davor zum Beispiel untersucht, ob CBD Hunden mit Epilepsie oder ständigem Juckreiz helfen könnte. Sie und der Verband der amerikanischen Tiermediziner setzten sich dafür ein, dass die Gesetze zur Forschung gelockert werden. Die Ergebnisse könnten ihrer Meinung nach nicht nur in der Tiermedizin helfen, sondern auch bei der Behandlung von menschlichen Patienten.
Deutschlandfunk Nova.
Wir warten auf den Bus, den Urlaub, die Jobzusage, die Wurzelbehandlung, die große Liebe, die Wartezeit. Ja, die ist zwar vielfältig, aber sie ist vor allem eins: sie ist nervig. In keiner anderen Situation, da werden wir uns der Zeit so bewusst wie im Moment des Wartens. Und es kann dauern und dauern und dauern. Kommt ihr eigentlich noch Inhalten der Moderation und dann muss man da auch wieder warten drauf? Nee, es gibt eine Lösung. Und die kommt aus den USA. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert wird uns das gleich erklären und hat euch auch mal gefragt, wie ihr mit dem Warten eigentlich so umgeht. Hallo Magdalena.
Hallo Thilo. Ich meditiere ja hier schon eine Weile, ne? Weil ich warte hier schon 10 Minuten in diesem Studio auf dich. Mann. Aber gerade bevor ich wieder so anfangen wollte, so innerlich so zu wettern und kann er sich nicht beeilen, da habe ich mir nochmal den ersten O-Ton der Entspannungspädagogin Jeanette König angehört.
Wir können das alle wunderbar, uns in Wut und Ärger reinzusteigen. Da sind wir ja Profis drin, ne?
Und dann dachte ich mir, nee, darin möchte ich kein Profi sein, sich so genüsslich in der eigenen Situation zu baden, die man ja eh nicht ändern kann. Mir wird dann auch gleich immer so warm und ich werde so ganz unruhig, mein Atem verschnellert sich, das kennt man ja. Das nervt mich. Und klar ist auch, sowas bringt uns ja null weiter und schneller geht das Warten ja dadurch auch nicht vorbei. So.
Was sollten wir tun? Was ist sinnvoll?
Ich habe vorhin mal die Berliner gefragt, wann sie denn zuletzt länger warten mussten und was sie dann eben tun.
Auf der Autobahn, im Stau, Radio hören und gut. Warten, hinnehmen und man kann es ja nicht ändern.
Also seit 15 Tagen habe ich zu Hause kein Internet. Ja, ich muss immer Geduld haben. Ruhig bleiben, ja, nur.
Auf die BVG muss man immer warten, auf Bus und Bahn.
Was machen Sie in dem Fall?
Nachdenken. Ja, nachdenken oder ich habe ein Buch mit dabei, dann lese ich.
Also ich habe darauf gewartet, dass meine Tochter kommt. Ja, bei der Geburt ging zwar nur 8 Stunden, das war relativ kurz. Aber ja, das war so die letzte Erinnerung, wo ich so lange darauf gewartet habe.
Na, da hat sie natürlich recht. Kann man Geduld lernen, sag mal?
Also auf jeden Fall kann man lernen, gelassener zu werden und darüber dann eben auch automatisch geduldiger oder auch entspannter in stressigen Situationen. Also wenn ich auf etwas dringend warte, einen Bescheid, ein Prüfungsergebnis auf den Bus, dann stresst mich das ja so. Körperliche Symptome treten auf, wie ich eben schon meinte. Vor allem atme ich irgendwie intensiver und das ist ja auch ein Zeichen für Stress. Und eine Psychologin aus den USA, Kate Sweeney, untersucht schon länger, was Menschen das Warten erleichtert. Und sie sagt ganz einfach:
The most important thing is to try to keep your mind off of the news that you're waiting for. That can be difficult, it can be nearly impossible. But that is probably the best tip that I have. In lieu of that, you could try to meditate, try to kind of sit with that anxiety, coexist with it and do your best to just accept it because there's probably very little you can do to change it at that time.
Nicht dran denken, am besten meditieren und einfach akzeptieren. Okay, das sagt sich natürlich schön leicht, wenn man entspannt eine Psychologin ist.
Richtig. Aber warum ist die Frau so entspannt? Weil sie Achtsamkeitsmeditation praktiziert. Das heißt also, man fokussiert sich ganz stark auf das Hier und Jetzt, begibt sich auch mal bewusst in die Gefühle, die dabei aufkommen und lernt sie zu akzeptieren, die kommen und, ganz wichtig, die Gefühle dann auch wieder gehen zu lassen. Und Sweeney hat das mit 150 Jurastudenten getestet, die 4 Monate lang auf die Ergebnisse ihres Abschlussexamens warten mussten. Und wer nur 15 Minuten pro Woche meditierte, das war so wesentlich das Minimum, der konnte besser mit dem Warten umgehen, fühlte sich besser gewappnet auch von einem schlechten Ergebnis, einfach weil die Studenten weniger angespannt waren in diesen 4 Monaten. Und ich kann das bestätigen, ich versuche das tatsächlich auch ab und zu in so Situationen, einfach bewusst atmen, mir sagen, es ist egal, ich kann gerade nichts daran ändern, Und das klappt natürlich nicht immer. Aber Janett König, die Entspannungspsychologin, hat noch einen anderen Vorschlag.
Wenn ich in einer Situation bin, die mich stresst, dann stelle ich mir ganz einfach vor, diese Situation vor mir wäre auf einer Theaterbühne. Oder dass ich mir eben vorstelle, dass das, was da passiert, eine Comedy ist.
Also zusammengefasst, ein bisschen Humor versus Atmen plus nicht dran denken, dass ich auf etwas warte. Und dann können wir alle ein bisschen gelassener sein.
Ja, oder halt die Zeit mal ein bisschen sinnvoll nutzen, ne, in der man wartet. Irgendjemand anrufen, den man schon lange nicht mehr gehört hat, oder ein Büchlein lesen. War jetzt schlimm, dass du auf mich gewartet hast, Magdalena?
Nein, überhaupt nicht.
Gut, dann können
Namaste.
Dann können wir jetzt wieder Musik machen. Schönen Abend dir. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ein martialisches Wort ist es. Redeschlacht. Aber es passt eigentlich am besten zu dem, was heute da auf dem Sonderparteitag der SPD passiert. Es geht ja auch um die große Grundsatzfrage, Koalitionsgespräche mit der Union oder eben nicht. Und Martin Schulz, neuer Chef oder beziehungsweise alt-neuer Chef von der SPD da oben. Martin Schulz gab sich heute in seiner Rede, ja, wie will man sagen, fast schon bissig.
Für den Zustand unserer Partei sind wir selbst zuständig. Und wenn wir zu uns selbst zurückkehren, dann werden wir auch wieder stark.
Ein bisschen mehr Kultfaktor oder Potenzial dazu hatte Andrea Nahles.
Aber die SPD wird gebraucht. Bitchy, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Bitchy, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
Frank Kapellan für Deutschlandfunk Nova mit dabei bei der SPD. Wir schauen ganz aktuell und schnell auf die Ergebnisse, denn Martin Schulz wurde mit großer Mehrheit bestätigt. Breaking News, 81,9%. Wie hat er das wahrgenommen und aufgenommen?
Mit großer Erleichterung. Das war sicherlich ein ehrliches Ergebnis, wie man das immer so schön nennt, aber ein gutes Ergebnis insgesamt. Da ging es darum, über die 80% zu kommen. Das ist ihm jetzt so gerade gelungen. Ihm war klar, dass er nicht mehr an das anknüpfen könnte, was er da im März erreicht hat.
Da hat er nämlich 100% erreicht und müsste man ja schon sagen, da sind ein paar Prozentpunkte abgebröckelt, oder?
Ja, er ist darauf eingegangen jetzt eben, als er sich bei den Delegierten bedankt hatte und hat gesagt, diese 100% am 19. März, das war ein schöner Moment, aber danach gab es schwierige Zeiten für mich, ihr wisst das alle, und jetzt habe ich ein schlechteres Ergebnis bekommen, aber hoffe, dass es bessere Zeiten gibt. Also er hat das auch in Gesprächen immer wieder durchblicken lassen, dass er diese 100% doch eher als Bürde empfunden hat, hat dann gesagt, naja, ich konnte schlechter rumlaufen und sagen, wählt mich nicht alle. Aber 100% bedeutet eben für ihn, es auch allen recht machen zu müssen. Und das kann eben keinem gelingen. Und da ist er, glaube ich, jetzt zufriedener, ein ehrliches Ergebnis bekommen zu haben.
Jetzt hat sich die SPD auch für Gespräche mit der Union ausgesprochen. Wie eindeutig oder knapp war da das Ergebnis?
Ja, gemessen an der Redeschlacht, die wir in der Tat, du hast das gesagt, erlebt haben heute. Also man musste die Rednerliste dann sogar kürzen, die Rednerzeit verkürzen. So viele Delegierte wollten sich da zu Wort melden. Da sind hart Argumente ausgetauscht worden. Und gemessen an dieser Redeschlacht eben war es dann am Ende doch recht zahm. Der Widerstand gegen den Antrag der Parteispitze, doch grünes Licht für Sondierungen mit der Union zu bekommen. Da waren es dann nur einige Dutzend, die dagegen gestimmt haben. Und nach dem, was die Jusos da angekündigt hatten, die ja einen Antrag gestellt hatten, nein zur GroKo auf jeden Fall, das wollen wir nicht. Gemessen daran ist das also am Ende sehr glimpflich abgelaufen für die Parteispitze, für Martin Schulz auch.
Aber die Inhalte, mit denen man sich und der Union auseinandersetzen will, die werden erst auf einem Sonderparteitag im Januar festgelegt, ja?
Naja, es soll diesen Sonderparteitag geben und das hat eben auch gezeigt, wie zerrissen die Partei ist. Eigentlich wollte man sich mit einem sogenannten Parteikonvent, einem kleinen Parteitag zufrieden geben. Jetzt werden wir wahrscheinlich nochmal Redeschlachten Mitte Januar erleben. Also wenn die Partei darüber entscheiden soll, ob man dann wirklich echte Koalitionsverhandlungen beginnt mit Angela Merkel. Aber ganz klar, die Inhalte, die sollen auch jetzt schon vorher festgelegt werden. Das hat Martin Schulz in seiner Rede ja auch versucht. Er hat gesagt, das garantiere ich euch. Ich will auch in den Sondierungen jetzt erst über Inhalte sprechen und dann entscheiden, ob da was geht mit der Union. Und als großes Thema hat er endlich, muss man sagen, Europa nach vorne gezogen. Der Ex-EU-Parlamentspräsident, der eine gute Reputation hat auf diesem Feld, aber die nicht so wirklich hat zur Geltung bringen lassen im Wahlkampf. Das will er nun ändern. Aber andere Themen, etwa der Bildungsbereich oder gerechte Bezahlung von Mann und Frau, auch sowas wurde heute zur Sprache gebracht. Das will man einbringen.
Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf das, was passiert dort in Berlin. Morgen geht es mit der Wahl des neuen Generalsekretärs weiter. Der 39-jährige Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil soll also Hubertus Heil ablösen. Was ist Lars Klingbeil für ein Typ und was macht er genau als Generalsekretär?
Ja, es ist vor allen Dingen ein Typ, der die Digitalisierung der SPD voranbringen möchte. Er war immer schon auch in der Bundestagsfraktion der Mann fürs Digitale und er möchte jetzt die Erneuerung der SPD. Denn eigentlich hatte man sich ja hier treffen wollen, um über Reformen zu sprechen, parteiinterne Reformen nach dem Wahldebakel. Diese Erneuerung will er jetzt auch mit neuen Mitteln voranbringen. Er möchte das, so heißt es immer wieder, verstaubte Ortsverein Wesen ablösen durch aktive Mitgliederbeteiligung per Mausklick etwa. Und da wird darüber diskutiert, dass man möglicherweise dann irgendwann den Kanzlerkandidaten oder auch den Parteivorsitzenden mitbestimmen kann, möglicherweise auch von zu Hause aus sich an Diskussionen beteiligen kann. Dafür steht Lars Klingbeil. Sein größtes Manko ist, dass er ein Mann ist. Denn viele SPD-Frauen haben gesagt, wenn wir proklamieren, die SPD müsste jünger und weiblicher werden, dann haben wir bisher nur Andrea Nahles an der Spitze in der Fraktion eben zu bieten, an der Spitze der Fraktion. Das ist nicht genug, da wollen wir mehr. Und da wird sich einiges noch niederschlagen, möglicherweise morgen bei den Vorstandswahlen, dass da mehr Frauen ins Rennen geschickt werden.
Also das schauen wir uns morgen an. Martin Schulz ist mit großer Mehrheit als Parteivorsitzender wiedergewählt worden und der SPD-Parteitag hat grünes Licht für die Aufnahme ergebnisoffener Gespräche mit der Union gegeben. Live vom Parteitag der SPD in Berlin war das Frank Kapellan für Deutschlandfunk Nova. Und Pascal Fischer und Thilo Jahn sind jetzt erstmal raus.
Tschüss.
Wir hören uns morgen wieder.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.